Verbrechen, die die Region bewegten. Ein Weserkurier-Podcast.
Zweifellos ein gefährlicher Täter, brutal und rücksichtslos.
So beschreibt der mittlerweile verstorbene Fernsehmoderator Eduard Zimmermann den Kaufhauserpresser Dagobert in der ZDF-Sendung Aktenzeichen XY ungelöst. Arno Funke, wie Dagobert mit bürgerlichem Namen heißt, erpresste zwischen 1988 und 1994 Kaufhäuser und forderte Geld, was ihnen in einem Fall auch gegeben worden ist. Während dieser Erpressungsserie beging Funke auch mehrere Brand- und Bombenanschläge auf Kaufhausfilialen in Deutschland. Darunter fällt auch ein Anschlag auf die Bremer Karstadt-Filiale in der Obernstraße im September 1992. Verletzt wurde niemand, doch der Schaden belief sich auf Millionenhöhe. Die Erpressung als Dagobert wurde zum längsten und aufwendigsten Erpressungsfall in der deutschen Kriminalgeschichte. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Weserkurier True Crime Podcasts. Mein Name ist Jan-Felix Ersch, ich bin Redakteur beim Weserkurier. Bei mir ist Gesa Belo, ebenfalls Redakteurin.
Hallo Gesa. Du hast dich in den vergangenen Wochen mit dem Fall des Kaufhauserpressers Dagobert beschäftigt. Was macht diesen Fall denn so besonders?
Hallo Felix. Ja, also besonders ist hier eigentlich alles. Es war ja auch nicht nur eine Erpressung, wie du schon gesagt hast, sondern auch nicht nur ein Bombenattentat, sondern viele. Genauer gesagt 6 Bombenattentate oder Brandanschläge und weit mehr gescheiterte Geldübergaben. Das Ganze hat sich über 6 Jahre hingezogen und begann im Mai 1988. Da ist in der Herrenabteilung des Berliner KDW nachts um 22:45 eine Bombe hochgegangen. Menschen sind da zwar nicht zu Schaden gekommen, aber es gab einen hohen Sachschaden, 250.000 Mark, das war sehr hoch damals. Und danach ging ein Erpresserschreiben ein. Und dieser Erpresser, sein Name ist Arno Funke, fordert in dem Schreiben 500.000 Mark und droht mit weiteren Anschlägen und sogar damit, dass Menschen zu Schaden kommen könnten und er für jeden weiteren Toten eine weitere Million fordern werde. Das KDW hat sich daraufhin entschlossen zu zahlen, weil man natürlich befürchtet hat, dass bei einem zweiten Attentat tatsächlich Menschen zu Schaden kommen könnten. Und diese Geldübergabe sollte so aussehen, dass Polizisten mit einem Geldpaket in einem Zug Richtung Berlin-Frohnau sitzen und auf das Funksignal von Herrn Funke hören. Das Paket soll dann in der Dunkelheit aus dem fahrenden Zug geworfen werden. Das hat auch funktioniert. Obwohl, das muss man sagen, an dieser Strecke natürlich observiert worden ist, da standen jede Menge Beamte, aber der Erpresser hat den Zeitpunkt so genau gewählt, dass er dieses Paket unbeobachtet aufnehmen und verschwinden konnte. Er will sich dann in der Lackiererei verstecken, in der er tagsüber arbeitet, aber er wird auf diesem Firmengelände gesehen. Und die Zeugen, weil die das natürlich hören, dass es da eine Bombenattentat und eine Übergabe gegeben hat, die Zeugen wenden sich an die Polizei, weil ihnen das komisch vorkommt. Es gibt also eine Phantomzeichnung und mit dieser Phantomzeichnung kommen die Beamten am nächsten Tag zu seinem Chef und befragen den. Der kann aber seinen Mitarbeiter auf diesem Phantombild nicht richtig erkennen und sagt später in einem Interview, er hätte auch überhaupt nicht daran gedacht, dass das Arno Funke sein könnte, weil er hat natürlich auch überhaupt nicht den Rückschluss gezogen, dass der möglicherweise ein Erpresser ist und ein Paket mit Geld sichergestellt hat. Dieser Arno Funke war zu dem Zeitpunkt, wo die Beamten in der Werkstatt waren, auch da und hat auch gesehen, dass die Polizisten seinem Chef die Zeichnung zeigen. Und er hat später in einem anderen Interview gesagt, so viel Angst hätte er nie mehr gehabt wie in dem Moment, weil er natürlich gedacht hat, dass er jetzt geschnappt ist. Er hat gedacht, das war's jetzt. Also so schnell ist es dann vorbei. Aber sie haben ihn eben nicht gekriegt, weil der Chef ihn nicht erkannt hat. Und einer dieser Beamten hat später gesagt, ja, wir waren auf ein paar Meter an ihm dran. Und das ist ganz interessant, weil sich das im Laufe der ganzen gescheiterten Übergaben immer wiederholen wird. Also sie sind immer nah dran, aber sie schnappen ihn eben nicht. Natürlich bis zum Schluss haben sie ihn gefasst, aber vorher eben nicht. Also er hat jetzt 500.000. Er hat 4 Jahre von diesem Geld gelebt. Er reist viel rum. Er ist auf den Philippinen. Da lernt er seine spätere Frau kennen. Mit der geht er zurück nach Berlin. Sie bekommen dort einen Sohn. Und das hört sich alles jetzt irgendwie ganz gut an, aber er hat gesagt, es sei ihm überhaupt nicht richtig gut gegangen. Er hätte das Gefühl gehabt, er sei depressiv gewesen. Irgendwie hätte er nichts gespürt. Alles sei wie in Watte gepackt gewesen. Und also es ist eigentlich nicht besser geworden dadurch, dass er viel Geld hatte. Das Geld ist auch relativ schnell wieder los, weil er gibt es mit vollen Händen aus und hat dann auch relativ schnell wieder Schulden. Und diese Depression, die, von der er erzählt, die wird später in seiner Haftzeit auch tatsächlich diagnostiziert. Also erstens mal war er depressiv und dann ist wohl dazu gekommen, dass diese Lösungsmittel, die vielen Lösungsmittel, die er als Lackierer und Schildermaler eingeatmet hat, auch mitverantwortlich seien für die Krankheit. Aber das weiß er zu dem Zeitpunkt natürlich noch nicht. Das Geld ist also ausgegeben, er hat Schulden und er ist natürlich verzweifelt und er sagt sich, also was einmal geklappt hat, das klappt auch ein zweites Mal. Und dieses zweite Mal, das ist 1992, also 4 Jahre nach der KaDeWe-Erpressung, da erhält der Karstadt-Konzern ein Erpresserschreiben, in dem erst 1 Million gefordert wird. Und weil Karstadt nicht reagiert, erhöht Arno Funke auf 1,4 Millionen und droht mit Bombenanschlägen in diversen Karstadt-Filialen. Und dann explodiert tatsächlich nachts im Juni 1993 bei Karstadt in Hamburg eine Rohrbombe. Menschen werden dabei wieder nicht verletzt, Gott sei Dank. Aber jetzt taucht das erste Mal im Anschreiben von ihm das Synonym Dagobert auf. Arno Funke hat dann von Karstadt gefordert, bei Zahlungsbereitschaft eine Anzeige im Hamburger Abendblatt zu schalten mit dem Text Dagobert grüßt seine Neffen. Und später ist ihm unterstellt worden, dass viele seiner Aktionen, die da noch gefolgt sind, Vorlagen aus Mickey-Maus-Heften gewesen seien, aber dem ist nicht so. Er sagt, er habe irgendwann, bevor er dieses Schreiben losgeschickt hat, irgendwo eine Tasche mit dem Logo von dem Dagobert gesehen und da sei er auf die Idee gekommen, das so zu machen. Das ist natürlich ein bisschen doppelsinnig, weil Dagobert ist ja bekanntlich steinreich und das wollte Arno Funke ja auch gerne werden. Und diese Erpressung bei Karstadt in Hamburg ist dann auch der Beginn einer ganzen Reihe von gescheiterten Übergaben, von erneuten Erpressungen und erneuten Bombenattentaten. Im September darauf gibt es dann den Anschlag hier in Bremen in der Obernstraße bei Karstadt. Da geht zwar sofort nach der Explosion dieser Bombe die Sprinkleranlage an, aber natürlich ist das ein hoher Wasserschaden, der kostet Karstadt mehrere Millionen Mark. Und es folgen weitere Anschläge in Hannover, in Bielefeld und in Berlin und es folgen eben auch immer weitere gescheiterte Übergaben. Also gescheitert muss man irgendwie ein bisschen differenzieren, gescheitert auch indirekt manchmal, denn einige Male schafft er es tatsächlich, dieses geforderte Paket zu ergattern, aber es sind eben immer Papierschnipsel drin und kein Geld. Und die Polizei sagt später auch, das wäre eine riskante Strategie gewesen, aber sie hoffen eben, ihn zu erwischen mit dieser Strategie.
Okay, was ja dann auch schlussendlich geklappt hat. Aber genau. Lass uns noch mal kurz zurückgehen an den Anfang so ein bisschen. Wir haben es eingangs gehört, in dem Einspieler wird er als gefährlich, brutal und rücksichtslos beschrieben. Klingt jetzt erstmal nicht so. Einige der Bomben sind in der Nacht detoniert. Personenschaden gab es zumindest anfangs nie. Ich weiß nicht, ob später vielleicht. Klingt jetzt erstmal nicht brutal und rücksichtslos. War er das denn wirklich?
Also nee, ich glaube, das kann man nicht sagen, das war er nicht. Er hat ja selber immer wieder gesagt, dass er zwar damit gedroht hat, dass Menschen zu Schaden kommen könnten, aber wie du schon sagst, er hat seine Rohrbomben sind ja nachts explodiert, also wenn keine Leute im Kaufhaus waren, bis auf eine Ausnahme, allerdings kurz nach diesem Attentat auf Karstadt Bremen ist es zu einer Explosion während der Öffnungszeiten bei Karstadt in Hannover gekommen. Und da sind auch 2 Menschen leicht verletzt worden im Fahrstuhl. Aber das, hat er hinterher gesagt, sei überhaupt nicht geplant gewesen. Er hat es so getimt, dass er dachte, dass in der Zeit tatsächlich in diesen Fahrstuhl überhaupt niemand steigt. Das war also ein Zufall, mit dem er nicht gerechnet hat. Und im Grunde, das sagt er auch später in Interviews, tut ihm das auch leid, dass er so viele Leute in Angst und Schrecken versetzt hat. Weil also zum Beispiel die Karstadt-Filialangestellten, die ja gar nicht wussten, wann die nächste Bombe hochgeht oder ob sie vielleicht mal tagsüber hochgeht. Und auch die vielen Polizisten, sagt er, die seinetwegen Sonderschichten leisten mussten, hätten ihm leid getan. Das sagt er allerdings immer mit einem leichten Grinsen im Gesicht. Also das erkennt man dann schon irgendwie, dass er das auch wahrscheinlich ganz witzig fand, dass die da irgendwie ständig Sonderschichten schieben mussten.
Ja, es klingt so, als hätte es ihm auch ein bisschen Spaß gemacht, die Polizei phasenweise an der Nase rumzuführen. Das hat ihm ja auch so ein bisschen Berühmtheit eingebracht, glaube ich, ne? Dieses Katz-und-Maus-Spiel so ein bisschen. Beträchtliche Teile der Bevölkerung hegten irgendwie Sympathien. Ich habe so eine Umfrage gesehen, 60% fanden ihn sympathisch. Ich weiß nicht mehr genau, wie die Fragestellung war.
Ja.
Wie konnte es denn so weit kommen, dass er als so eine Art Robin Hood angesehen wird fast?
Naja, also diese Berühmtheit, die hat er zweifelsohne gehabt. Und ich glaube, das liegt wahrscheinlich auch an der Assoziation mit der Figur von dem Onkel Dagobert, der ja irgendwie geistreich und witzig ist und aber auch natürlich irgendwie harmlos. Also da denkt man ja nicht an einen Schwerkriminellen, wenn man an Dagobert denkt. Und diese Geldübergaben waren ja auch immer total clever geplant. Und das jeweilige Scheitern war natürlich ein gefundenes Fressen für die Boulevardpresse. Bei einer gescheiterten Geldübergabe, kann ich mal erzählen, ist er zum Beispiel fast erwischt worden, als er auf seinem Fahrrad geflüchtet ist. Aber der Polizist, der ihn sozusagen fast gehabt hat, der rutscht auf nassen Blättern aus. Und da macht die Boulevardpresse natürlich süffisant sofort draus, dass der Beamte auf einem Haufen Hundekot ausgerutscht ist. Was den zu der Aussage bewegt, zwischen Held und Loser liegen manchmal nur ein paar nasse Blätter. Der arme Mann, der hat da natürlich für Lacher gesorgt. Und bei dieser Aktion ist auch ein anderer Beamter, hat ihn auch nur knapp nicht erwischt. Der hat ihn am Ärmel gehabt, musste dann aber wieder loslassen. Und dann ist er sämtlichen Observierern entkommen, weil die alle mit ihren Autos im Feierabendstau stecken geblieben sind, während er mit dem Fahrrad davon radeln konnte. Das ist ja auch, sind ja alles eher komische Geschichten und keine Gefahrensituationen. Er hat auch zum Beispiel einmal bei der Skizzierung eines Ablageortes für die Beamten dazu geschrieben, Vorsicht, bitte fallen Sie da nicht ins Wasser. Also sie mussten irgendwo an einer kleinen Brücke lang balancieren und da hat er geschrieben, bitte nicht ins Wasser fallen, wenn Sie das Paket da ablegen. Und was du schon gesagt hast, im NDR-Fernsehen gab es eine Umfrage zu seiner Beliebtheit und da haben tatsächlich über 60% der Zuschauer gesagt, dass sie ihn sympathisch finden, weil sie ihn für einen modernen Robin Hood halten. Und darüber ist natürlich die Polizei überhaupt nicht amüsiert. Ich habe mit Ulrich Tille gesprochen, das war damals einer der Leiter der Sonderermittlungsgruppe in Hamburg. Und der hat mir gesagt, dass sie alle sehr, sehr genervt waren, auch von diesen Schlagzeilen, weil da die Polizei ja irgendwie ein bisschen trottelig dargestellt worden ist. Ja. Also die waren da alle ziemlich genervt.
Aber das scheint ja auch Funke tatsächlich so ein bisschen Spaß gemacht zu haben. Ne? Es klingt immer so durch. Er wollte niemanden wirklich verletzen. Natürlich wollte er Geld erpressen, aber er war auch sehr kreativ in seinen in diesen von ihm vorgegebenen Übergabesituationen. Was haben denn da deine Recherchen ergeben? Was ist er für ein Mensch? Wie wird er beschrieben? So?
Naja, da muss man einfach seine Geschichte, gehört da auf jeden Fall dazu. Der ist 1950 geboren in Berlin-Rudow. Der Vater hat die Familie wohl sehr früh verlassen und seine Mutter muss ihn und zwei andere Kinder, also drei Geschwister, muss sie alleine durchbringen. Die ziehen dann um nach Neukölln und dort geht er auch zur Schule und hat sich da aber, wie er auch mal gesagt hat, eigentlich nur gelangweilt. Er ist zweimal sitzen geblieben, er hat sich nur gelangweilt, er hat nie zugehört, er war immer mit seinen Gedanken ganz woanders, wie er selber sagt, also ein kleiner Träumer. Und er bricht die Schule dann auch ohne Abschluss ab. Er hat dann zwei Ausbildungen angefangen, einmal zum Kaufmann und auch zum Fotografen, das hat aber beides nicht geklappt, wobei bei dieser Fotografenausbildung sein Chef später mal gesagt hat, das wäre auch nichts für ihn gewesen, weil er irgendwie zu schüchtern gewesen sei. Er ist dann irgendwie als DJ durch Discos in ganz Deutschland getingelt und kommt dann irgendwann wieder nach Berlin und macht eine Lehre zum Schildermaler. Da muss man dazu sagen, dass er zu der Zeit schon selber fleißig gemalt hat, Bilder, meistens mit Airbrush. Also da kommen wir dann auch nochmal eben auf diese Dämpfe, die ihn auch vielleicht so depressiv gemacht haben. Der hat auch ganz, ganz tolle Bilder gemacht, finde ich. Also künstlerisch wirklich, das ist richtig gut, was der gemacht hat. Und also er fängt eine Lehre als Schildermaler an und sagt irgendwie dazu auch, ja, er hätte immer was Neues machen müssen, immer zu irgendwas. Ich war aber trotzdem immer unzufrieden. Er sagt, also, das haben wir vorhin schon erwähnt, dass er seit der Pubertät ist er depressiv. Er fängt an zu trinken, er hat Schulden, er denkt an Selbstmord. Und in der Situation hat er damals dann die Idee mit der KDW-Erpressung gehabt. Später, als er gefasst worden ist und seine Haftstrafe abgesessen hat, hat er seine Kreativität dann allerdings auf künstlerischem Gebiet ausgelebt. Macht er auch heute noch Karikaturen für die Satirezeitschrift Eulenspiegel gezeichnet. Für die ist er auch als Autor tätig. Er hat im Gefängnis noch seine Autobiografie veröffentlicht, Mein Leben als Dagobert. Er hat ein Buch mit Karikaturen gemacht, Ente Cross, in dem er mit Dagobert abrechnet, mit dem er ja bis heute verbunden wird. Er hat tatsächlich auch mal für die Partei Die Linke Karikaturplakate für den Wahlkampf gemalt. Er war im Dschungelcamp, er hat beim Präfekten Promi-Dinner mitgemacht und jetzt plant der Sender TV Now eine 6-teilige Serie über ihn, die nächstes Jahr gedreht werden soll. Also man kann schon sagen, er ist seit seiner Entlassung gut im Geschäft und er klang in dem Gespräch, was ich mit ihm geführt habe, auch sehr aufgeräumt und sehr ausgeglichen. Und er hat auch gesagt, ja, dass er weiß, dass das falsch war, aber man könnte schließlich nicht das ganze Leben mit hängendem Kopf rumlaufen, weil man irgendwann mal etwas Verbotenes gemacht hat.
Okay, also er scheint in der Tat so ein bisschen geläutert zu sein einigermaßen und seinen Weg gefunden zu haben.
Ja.
Du hast es vorhin angedeutet, es gab ein Phantombild von ihm, die Polizeibeamten waren damit sogar nur wenige Meter von ihm entfernt. Wie konnte es denn sein, dass man ihn trotz dieses Bildes überhaupt nicht erkannt hat?
Naja, es hat immer wieder Befragungen von Zeugen gegeben und Phantombilder, aber das hat nie funktioniert, weil die Technik damals wahrscheinlich auch noch nicht so ausgereift war wie heute. Die Leute mussten sich auf die mündliche Überlieferung verlassen, haben sozusagen daneben gezeichnet und das war ja nie so, dass ihn jemand von Angesicht zu Angesicht minutenlang gesehen hat. Der ist immer irgendwo hingehuscht und dann haben ihn Leute gesehen und die Aussagen waren so unterschiedlich, dass da immer Bilder rausgekommen sind, die mit seinem tatsächlichen Äußeren wenig zu tun hatten. Vor allen Dingen bei diesem ersten, da war es ja auch Nacht und auf dem Firmengelände, da konnte man ihn tatsächlich schlecht erkennen. Und die Polizei hat natürlich mit allen Mitteln versucht, irgendwie hat ein Täterprofil erstellt. Es wird ihm von einem von diesen Ermittlern, der sagt in einem Interview, ein hoher Planungsgrad bescheinigt und sie sind auch alle davon ausgegangen, dass er überdurchschnittlich handwerklich und elektronisch geschult ist und auch überdurchschnittlich intelligent ist. Das wird ihm tatsächlich später auch von seinem behandelnden Psychiater während seiner Haftstrafe attestiert. Der sagt, sie haben natürlich Intelligenztests mit ihm gemacht, da hat er einen Quotienten von 120, der, wie der Psychiater sagt, nur bei 10% der vergleichbaren Bevölkerungsgruppe vorkommt. Und innerhalb dieses Testverfahrens gibt es auch noch einen Test, da hat er sogar einen Wert von 145 erreicht, wozu der Psychiater sagt, also höher geht's nicht, also schlauer geht's nicht. Und dieses technische Wissen, das hat er sich nach eigener Aussage in der Schulzeit in der Bibliothek angelesen, statt sozusagen in der Schule zuzuhören. Das fand er durchaus interessant und viel interessanter als Schulunterricht. Und sagt später, also Chemie, Physik und Elektronik seien neben dem Malen seine Steckenpferde gewesen. Was man bei den ganzen Einrichtungen, die er sich da hat einfallen lassen, sofort glaubt, weil das war wirklich, also das hat er sehr schlau gemacht. Und einer von den Polizeibeamten hat später auch gesagt, wenn seine Kinder sowas als Spielzeug gehabt hätten, dann wären die total happy gewesen, weil das so ausgeklügelt war. Da ging es um eine Lore, die das Geldpaket auf einer Bahnschiene transportieren sollte. Und dieses Katz-und-Maus-Spiel mit der Polizei, das muss man auch sagen, das hat ihn natürlich auch gefordert und hat ihn abgelenkt von seinen Depressionen, die er ja immer noch hatte. Also das hat ihn irgendwie unter Spannung gehalten. Es gab auch zwei Psychologen, die an dieser Erstellung des Täterprofils beteiligt waren, aber die sind auch nicht auf einen Nenner gekommen, wie einer der Ermittler mal zugegeben hat. Es gibt einfach, insgesamt hatten die nur ein ganz verschwommenes Bild von Dagobert. Wahrscheinlich eben auch, weil weil da keine brutale Seite dabei war. Also der hat irgendwie, war einfach einfallsreich und witzig.
Dann bleibt jetzt natürlich die große Frage, wie konnte er denn überhaupt gefasst werden? Auf der einen Seite hat man diesen sehr intelligenten Erpresser, der sehr kreativ ist, sich immer neue Sachen ausdenkt, und auf der anderen Seite diese Polizei, die in Teilen der Ermittlung oder in dieser Serie eher so ein bisschen tölpelhaft rüberkommt und trotzdem hat sie am Ende gewonnen. Wie konnte es dazu kommen?
Ja, also der war natürlich, ich habe ja gesagt, es gab 6 Bomben- und Brandanschläge, es gab diverse gescheiterte Übergabeversuche und bis auf das letzte Mal, wo sozusagen, was ich gerade erzählt habe, diese Lore mit einem tatsächlich, da war tatsächlich Geld drin in diesem Paket, was auf der Lore dann wegfahren sollte und er wollte diese Lore dann von der Schiene nehmen, das hat aber auch nicht geklappt, weil die Lore vorher umgekippt ist. Da wäre tatsächlich mal Geld drin gewesen, aber ansonsten hat er ja nie Geld bekommen, sondern immer nur Papierschnipsel und war natürlich auch extrem genervt. Das hat er auch selber gesagt, dass diese Übergaben eben nie geklappt haben, obwohl er ja eigentlich immer irgendwie der Polizei einen Schritt voraus war. Und vielleicht ist er auch irgendwie mürbe und unvorsichtig geworden. Und also sie haben ihn dann geschnappt, weil er von einer Telefonzelle aus in einem Stadtteil eine neue Übergabe angekündigt hat. Und diese Telefonzellen, muss man dazu sagen, sind vorher auch durch Erstellen eines Täterprofils sind die observiert worden, weil die Polizei gesagt hat, der muss in einem bestimmten Radius irgendwie wohnen und auch zu Telefonzellen gehen. Und die sind dann mit einem unglaublichen Aufwand alle überwacht worden. Und diese Telefonzelle eben auch. Und ein Beamter sieht also, dass da jemand in die Telefonzelle geht und dass er sich hinterher in einen weißen Kleinwagen setzt und in dem sieht der Beamte auch ein Klapprad liegen. Ein Klapprad hat Arno Funke auch immer benutzt, wenn er geflohen ist. Und das kommt diesem Beamten verdächtig vor. Er lässt das Kennzeichen überprüfen und es stellt sich heraus, dass das ein Mietwagen ist, der von einem Arno Funke gemietet wurde und zwar gemietet bis zu dem verabredeten Übergabetermin. Da klingeln natürlich alle Glocken und die Beamten kennen jetzt seinen Namen, sie kennen seinen Wohnort und sie haben tatsächlich, weil sie Namen und Wohnort haben, auch beim Einwohnermeldeamt Lichtbilder von ihm gesehen und haben ihn von vorherigen Übernahmen wiedererkannt. Und also, als er am vereinbarten Tag, das war der 22. April 1994, von zu Hause losfährt, um aus einer Telefonzelle einen Übergabeort bekannt zu geben, sind sie sozusagen da und verhaften ihn. Und einer dieser Ermittler, die dann dabei waren, sagt später, er hätte das Gefühl gehabt, er wäre auch geradezu erleichtert gewesen, dass er nun endlich festgenommen worden ist.
Hatte ich tatsächlich auch gerade diesen Gedanken, ob das für ihn wahrscheinlich auch so ein bisschen so eine Erlösung, Erleichterung war. Ja. Ne? Es ist vorbei, Er muss sich vielleicht auch nicht noch was Neues ausdenken wieder. Ja, das ist wahrscheinlich nicht bekannt. Ne? Hältst du denn so eine Erpressungsserie heute noch für irgendwie vorstellbar? Ich denke zum Beispiel an so Fernsehserien, das weiß ich nicht. Eigentlich kann man sich nicht vorstellen, dass ein Kaufhaus heute noch zahlen würde. Selbst wenn es soweit käme, dann kann man sich nicht vorstellen, dass jemand bei einer Übergabe entkommen könnte, weil das heutzutage von sehr vielen Polizisten bestimmt irgendwie observiert wird. Also so kommt mir das vor zumindest. Was hat das bei dir ergeben da?
Also das glaube ich nicht. Nach meinen Recherchen würde ich sagen, das kann nicht nochmal passieren. Also heute kann das nicht mehr passieren, weil die kriminaltechnischen Mittel natürlich viel ausgereifter sind als damals. Aber andererseits muss man sagen, es sind immer Menschen beteiligt, auch heute noch, und Menschen machen Fehler. Und es war damals, kann ich vielleicht noch erzählen, es gab eine Übergabe, die also neben dieser gescheiterten Übergabe mit der kleinen Lore, die dann dummerweise auf der Schiene umgekippt ist, gab es auch eine ganz skurrile Geldübergabe in einer Kiste mit Streusandgranulat. Da hat er also die Beamten hinbeordert und es war immer dunkel, also Nacht. Und dann stand also diese Kiste mit Streusandgranulat und was die Beamten nicht wussten, ist, dass unter dieser Kiste ein geöffneter Kanalschacht war. Das hat er vorher so alles so hingebaut und hingezogen und hat in dieser Kiste ein verstecktes Funkmikrofon gehabt. Konnte also hören, wie die Beamten das Geldpaket in den Streusand legen und wie die sich da unterhalten. Und dann hört er auch, dass sie weggehen. Und die Polizisten, das wird natürlich alles observiert, die ganze Gegend um diese Streusandkiste wird observiert. Und die Polizisten haben in diesem Geldpaket, wo ja kein Geld drin ist, sondern nur Schnipsel, einen Bewegungsmelder gelegt und beobachten also diese Streusandkiste aus ihren Verstecken heraus. Aber natürlich passiert nichts, weil Dagobert von unten aus dem Kanal kommt, diese Kiste sozusagen von unten aufmacht, das Paket rausnimmt und verschwindet. Und die Polizisten sehen zwar, dass sich dieser Bewegungsmelder, der schlägt an, aber die denken natürlich, es muss draußen jemand aus dem Gebüsch kommen und an diese Kiste gehen. Das passiert nicht. Und dann sitzen sie also stundenlang da und warten und denken, ihr Bewegungsmelder ist kaputt. Das war aber gar nicht wahr, sondern Arno Funke war mit dem Paket lange im Kanal verschwunden, hat natürlich auch sofort reingestochen und gesehen, es waren wieder nur Schnipsel. So, ich will damit sagen, solche Sachen, das glaube ich, kann nicht mehr passieren, aber also ich würde auch nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, dass irgendwie so skurrile Sachen nicht doch mal wieder vorkommen. Aber in der Anhäufung von Erpressungen, Versuchen und Bombenattentaten, das glaube ich nicht. Nee, das glaube ich nicht.
Eine spannende Geschichte in jedem Fall. Wir werden sehen. Wer übrigens die komplette Geschichte von Arno Funke lesen möchte, kann dies auf www.weser-kurier.de tun. Unter shop.weser-kurier.de finden Sie auch unser neues Magazin, in dem Sie gleich 16 spannende Kriminalfälle aus Bremen und der Region mitsamt Interviews und Hintergründen nachlesen können. Damit sind wir am Ende der Folge. Gesa, dir vielen Dank, dass du uns einen Einblick in die Geschichte von Dagobert und in deine Recherchen gegeben hast.
Gerne.
Ihnen vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge beim Weser-Kurier True Crime Podcast.
Das war Verbrechen, die die Region bewegten. Ein Weser-Kurier-Podcast.